Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind mit der Auslegung des dritten Jesusbandes vom Papst Benedikt fast ganz fertig. Die Darstellung Jesu im Tempel, wir betrachten es ja immer auch als viertes Geheimnis im freudenreichen Rosenkranz. Lukas schließt die Erzählung von der Geburt Jesu mit einem Bericht darüber ab, was nach dem Gesetz Israels am 8. und am 40. Tag mit Jesus geschehen ist. Der achte Tag ist der Tag der Beschneidung. So wird Jesus förmlich in die von Abraham herkommende Gemeinschaft der Verheißungen aufgenommen. Nun gehört er auch rechtlich zum Volk Israel. Paulus spielt auf diesen Vorgang an, wenn er im Galaterbrief schreibt: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz untertan, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Lukas erwähnt ausdrücklich zusammen mit der Beschneidung die Namensgebung mit dem verheißenen Namen Jesus, das heißt, Gott rettet. Sodass von der Beschneidung her der Blick auf die Erfüllung der Erwartungen geöffnet wird, die zum Wesen des Bundes gehören. Zum 40. Tag gehören drei Ereignisse: die Reinigung Marias, die Auslösung des erstgeborenen Kindes Jesus durch ein vom Gesetz vorgeschriebenes Opfer und die Darstellung Jesu im Tempel. In der Kindheitsgeschichte insgesamt und so auch in diesem Textstück ist unschwer die judenchristliche Grundlage zu erkennen, die aus der Überlieferung der Familie Jesu stammt. Zugleich aber ist erkennbar, dass sie von einem griechisch schreibenden und denkenden Redaktor überarbeitet ist, den man sinnvollerweise mit dem Evangelisten Lukas identifizieren wird. In dieser Redaktion wird zum einen sichtbar, dass ihr Verfasser keine genaue Kenntnis der alttestamentlichen Gesetzgebung besaß und zum anderen, dass sein Interesse nicht ihren Details gehörte, sondern dass es ihm vielmehr um die theologische Mitte des Geschehens ging, die er seinen Lesern deutlich machen wollte. Im Buch Levitikus ist festgelegt, dass eine Frau nach der Geburt eines Knaben 7 Tage unrein, das heißt ausgeschlossen von gottesdienstlichen Verrichtungen ist, dass der Knabe am 8. Tag geschnitten werden muss und dass dann die Frau noch 33 Tage wegen ihrer Reinigungsblutung zu Hause bleiben muss. Das ist dort niedergelegt im Buch Levitikus, Kapitel 12. Anschließend hat sie ein Reinigungsopfer darzubringen, ein Lamm zum Brandopfer oder eine junge Taube oder eine Turteltaube als Sündopfer. Arme brauchten nur 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben zu geben. Maria hat das Opfer der Armen dargebracht. Lukas, dessen ganzes Evangelium von einer Theologie der Armen und der Armut durchzogen ist, lässt uns hier noch einmal unmissverständlich wissen, dass die Familie Jesu zu den Armen Israels zählte, dass gerade unter ihnen die Erfüllung der Verheißung reifen konnte. Auch hier vernehmen wir wieder, was es heißt, dem Gesetz unterstellt, was es bedeutet, wenn Jesus dem Täufer sagt, alle Gerechtigkeit müsse erfüllt werden. Maria braucht natürlich von der Geburt Jesu nicht gereinigt zu werden. Diese Geburt bringt die Reinigung der Welt. Aber sie gehorcht dem Gesetz und dient gerade so der Erfüllung der Verheißungen. Das zweite Ereignis, um das es geht, ist die Auslösung des Erstgeborenen, der Gottes vorbehaltloses Eigentum ist. Der Preis der Auslösung betrug 5 Schekel und konnte im ganzen Land jedem beliebigen Priester bezahlt werden. Lukas zitiert zunächst ausdrücklich das Vorbehaltsrecht gegenüber dem Erstgeborenen. Er zitiert nämlich dann das Buch Levitikus und auch Exodus. Alles Männliche, das den Mutterschoß öffnet, wird heilig, also gottgehörig genannt werden. Das Besondere an seinem Bericht besteht darin, dass er dann aber nicht von der Auslösung Jesu spricht, sondern von einem dritten Vorgang, von der Darbringung oder Darstellung, wie wir sagen. Er will offensichtlich sagen, dieses Kind ist nicht ausgelöst und nicht an die Eltern zurückgegeben, sondern ganz im Gegenteil im Tempel Gottes persönlich übergeben, ihm ganz und gar zugeeignet worden. Das Wort Paristanei, das hier mit Darstellen übersetzt ist, bedeutet auch Darbringen, wie es mit den Opfern im Tempel geschieht. Das Moment des Opfers und des Priestertums klingt darin an. Über den vom Gesetz vorgeschriebenen Auslösungsakt berichtet Lukas nicht. An seine Stelle tritt das Gegenteil. Die Übergabe des Kindes an Gott, dem es ganz gehören soll. Für keinen der erwähnten vom Gesetz vorgeschriebenen Akte war das Erscheinen im Tempel nötig. Für Lukas aber ist gerade diese erste Einführung Jesu in den Tempel als Ort des Geschehens wesentlich. Hier am Ort der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk geschieht anstatt der Rücknahme des Erstgeborenen die öffentliche Zueignung Jesu an Gott, seinen Vater. Das ist auch ein interessanter Aspekt, den man vielleicht so gar nicht weiß, wenn man das nicht so in dieser Deutlichkeit gesagt bekommt. Also die Auslösung im eigentlichen Sinn hat eigentlich nicht stattgefunden. Es wird nirgends berichtet, dass 5 Schekel bezahlt worden sind für die Auslösung des männlichen Erstgeborenen für Jesus. Diesem im tiefsten Sinn des Wortes kultischen Akt folgt bei Lukas eine prophetische Szene. Der greise Prophet Simeon und die Prophetin Hanna finden sich, von Gottes Geist getrieben, im Tempel ein und begrüßen als Vertreter des gläubigen Israel den Messias des Herrn. Ein Zitat von Lukas 2,26. Simeon wird mit 3 Prädikaten beschrieben. Er ist gerecht, er ist fromm und er wartet auf den Trost Israels. Wir haben beim Bedenken der Gestalt des heiligen Josef gesehen, was ein Gerechter ist. Ein Mensch, der in und aus dem Wort Gottes, im Willen Gottes lebt, wie er in der Tora ausgedrückt ist. Simeon ist fromm. Er lebt in der persönlichen Zuwendung zu Gott. Er ist innerlich dem Tempel nahe, lebt in der Begegnung mit Gott und erwartet den Trost Israels. Er lebt auf das Erlösende, auf den Kommenden hin. In dem Wort Trost erwartet er auf den Trost Israels. Griechisch Paraklesis, klingt das johannäische Wort über den Heiligen Geist an, denn der Heilige Geist ist dort der Paraklet, der tröstende Gott. Simeon ist ein Hoffender und Wartender und gerade so ist jetzt schon Heiliger Geist auf ihm. Wir könnten sagen, er ist ein geistlicher Mensch und darum sensibel für die Anrufe Gottes, für seine Gegenwart. So spricht er nun auch als Prophet. Zuerst nimmt er das Kind Jesu in die Arme und preist Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Nun hat er das Ziel seines Lebens gesehen. Es gibt übrigens mehrere Stellen im Alten Testament, wo das auch so formuliert wird, als Jakob seinen Sohn Josef wieder sieht. Jetzt kann ich aus diesem Leben scheiden, jetzt hat mein Leben Sinn. Der Text, wie in Lukas überliefert, ist bereits liturgisch gestaltet. In den Kirchen des Ostens und des Westens gehört er seit frühen Zeiten zum kirchlichen Nachtgebet. Er gehört mit dem gleichfalls in der Kindheitsgeschichte von Lukas festgehaltenen Benediktus und dem Magnificat zum Gebetsschatz der frühesten judenchristlichen Kirche, in deren geisterfülltes liturgisches Leben wir ein Stück weit hineinschauen dürfen. Das Kind wird in der Anrede an Gott als dein Heil bezeichnet. Das Wort Soter, Retter, Heiland, der Erlöser, das uns in der Engelsbotschaft der Heiligen Nacht begegnet, klingt hier an. 2 christologische Aussagen werden in diesem Lied gemacht. Jesus ist Licht zur Erleuchtung der Heiden und er ist da zur Herrlichkeit des Volkes Israel. Das werden wir dann bei der nächsten Auslegung hören, was damit gemeint ist. Beides ist aus dem Propheten Jesaja, genauer gesagt Deuter-Jesaja, entnommen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.